Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen. Ich freue mich heute. Ich habe nämlich wieder einen spannenden Gast in unserem Podcast, den Professor am Karlsruher KIT-Institut für Technologie, Herr Professor Alexander Kolzmann. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
Super. Dann, damit alle wissen, wer Sie sind, noch zwei Sätze zu Ihnen und in Ihrem Forschungsgebiet. Und ich glaube, dann starten wir direkt rein. Sie sind Leiter eines interdisziplinären Forschungsteams im Bereich Energie und Materialien, Sprecher des Themenfelds Energy Supply am KIT Energiezentrum. Und da geht es um viel Geld, habe ich gehört. 5 Millionen und mehr an Förderungen sowie mehrere EU-Forschungsprojekte. Und ich will natürlich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, was für mich die schönste Position ist, die Sie haben. Sie sind nämlich auch in einer wichtigen Rolle für unser Doktorandenprojekt im Energiecampus 2025 unterwegs gewesen und haben da die Studierenden und ihre Arbeiten bewertet. Vielen Dank auch dafür schon mal.
Sehr gerne. Und das ist genau das, was unsere Arbeit eigentlich auch besonders erfreulich macht, wenn wir mit jungen, aufstrebenden Forschenden zu tun haben, wenn wir da was dazu beitragen können, dass die vorwärts kommen.
Ich kann nur empfehlen, wenn es interessiert, sind wirklich spannende Doktorarbeiten prämiert worden. Ich habe noch was gelernt, als die Studierenden und Doktoranden davon erzählt haben. Da lohnt sich auch mal reinzugucken. Aber heute reden wir über ein wichtiges Thema. Wir reden über Photovoltaik, denn Photovoltaik spielt weltweit eine immer größere Rolle in der Energieversorgung. Auch in Deutschland wächst ihre Bedeutung kontinuierlich. Und im März 2025 waren hierzulande, und das ist wohl eine Rekordsumme, 4,2 Millionen Photovoltaikanlagen auf den Dächern und Grundstücken installiert. Das sind also bereits 24, dann schon rund 14% der gesamten Stromeinspeisung in Deutschland. Und der Anstieg dieses Anteils geht weiter. Und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern auch global ist dieser Aufwärtstrend zu beobachten. Wir haben Zahlen von der Internationalen Energieagentur. Da ist die Photovoltaikleistung im Jahr 2024 sogar auf 550 bis 600 Gigawatt hochgegangen. Also man sieht auch die großen Treiber dieser Entwicklung, also China mit allein rund 360 Gigawatt neuer PV-Leistung. Und damit rund 60% dieser weltweiten Neuinstallationen, da sind schon dicke Player am Start. Und nicht nur das, sondern auch die Technologien haben einen spannenden Werdegang hinter sich. Wir haben die parallel etablierte Silizium-PV-Technologie. Und daneben haben wir auch neue Felder, und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich die organische Photovoltaik. Sie ist flexibler, leichter und vielseitiger integrierbar. Und ich glaube, wir werden heute auch noch mal ein bisschen mehr über Ihre Vor- und Nachteile, Charakteristiken von Ihnen hören. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, warum wir überhaupt darüber reden. Die Silizium-Photovoltaik hat ja trotz ihrer Effizienz einige strukturelle Herausforderungen. Vielleicht gehen wir da gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Silizium ist ein tatsächlich wirklich heiß begehrtes Element und das wollen wir natürlich effizient einsetzen. Deshalb sind die Alternativen sehr aufmerksam beobachtet und wir haben uns jetzt in den Podcast jemand eingeladen, der da sich wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Jetzt hat nicht jeder davon schon mal gehört. Erklär uns doch mal bitte, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt, wie diese organische Photovoltaik funktioniert und wo die sich auch von diesen klassischen siliziumbasierten Technologien unterscheidet.
Ich glaube, das allerwichtigste Verkaufsmerkmal für die organische Photovoltaik ist, dass wir damit neue Anwendungen erschließen können, neue Flächen erschließen können. Du hast gerade schon gesagt, die Photovoltaik wird immer wichtiger und wir bringen immer größere Photovoltaikanlagen ans Netz. Wir müssen uns gerade in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland natürlich fragen, wo packen wir die eigentlich hin? Wir haben ja nur begrenzt viel Fläche und jetzt weitere Fläche zu versiegeln mit Photovoltaik ist eigentlich verschwendete Fläche, lasst uns doch besser die Fläche nutzen, die wir ohnehin schon versiegelt haben und dort die Photovoltaik aufbringen. Die Hausdächer gehören dazu, na klar, aber es gibt noch viele andere Flächen. Wir können über Hausfassaden nachdenken. Wenn wir über Fassaden nachdenken und gucken in moderne Städte, dann sehen wir ganz oft Glasfassaden. Und diese Glasfassaden müssen abgedunkelt werden. Was wäre jetzt, wenn wir diese Energie, die wir da ohnehin wegnehmen, nutzen könnten, um elektrische Energie zu generieren? Und so gibt es viele, viele Anwendungen. Und diese Anwendungen können mit der klassischen Silizium-Photovoltaik nicht so gut bedient werden. Und da braucht es einfach eine neue Technologie. Und das, denken wir, kann mit der organischen Photovoltaik insbesondere bedient werden.
Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer in die Technologie reingucken. Wir kommen bestimmt zu den Anwendungsfeldern auch nochmal zurück. Aber ich glaube, jetzt bevor wir da reingehen, schauen wir doch mal, was macht die denn so anders? Also erzähl uns doch mal, was denn diese materialwissenschaftlichen Unterschiede da tatsächlich sind.
Ja, die meisten denken, wenn sie an organische Substanzen denken, erstmal an den Apfel, den sie im Supermarkt kaufen können. Das hat aber mit unserer Photovoltaik zunächst erstmal nichts zu tun, sondern wir bedienen uns im Prinzip an Molekülen, die aus der organischen Chemie kommen, teilweise sehr komplexe und aufwendige Moleküle. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Moleküle bestehen im Wesentlichen aus Kohlenstoff. Das heißt, wir haben eigentlich nichts da drin, was in irgendeiner Form selten wäre auf der Erde. Wir haben kein Rohstoffproblem in dem Sinne. Und das macht die Technologie an sich schon sehr nachhaltig. Dazu kommt, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, dass diese Verbindungen auch sehr energiearm in der Herstellung sind. Das heißt, während ich für Silizium doch sehr, sehr viel Energie aufbringen muss, wenn ich das aus dem Sand gewinnen will, wenn ich es aufreinigen will, brauche ich das für die organischen Substanzen nicht. Und das ist ein riesengroßer Vorteil dieser Technologie. Also das sind so die Materialeigenschaften, die man, glaube ich, besonders nach vorne stellen kann. Die anderen Vorteile, die ich habe, und da geht es schon wieder so ein bisschen in die Anwendung rein, bei Silizium gibt es halt einen Halbleiter. Das ist Silizium und der hat die Eigenschaften von Silizium und der macht, was Silizium halt so macht. Bei den organischen Halbleitern kann ich aus vielen, vielen verschiedenen, mehreren hundert verschiedenen Halbleitern wählen, die alle eigene Eigenschaften haben. Da geht es zum Beispiel um unterschiedliche Farben. Das heißt, ich kann mit der organischen Photovoltaik wirklich Design betreiben aufgrund der Materialeigenschaften, was mit Silizium deutlich schwieriger ist.
Das heißt jetzt aber erstmal für mich als Laie, ja, also ich bin jetzt keine Materialwissenschaftlerin. Das heißt, das sind alles Bestandteile, die sind in rauen Mengen vorhanden. Da ist gar kein Problem jetzt wie bei Silizium, dass wir uns mit Lieferketten, schwierigen Herkunftsländern und auch einer Knappheitsfrage beschäftigen müssen. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Die Verbindungen, die genutzt werden, also diese organischen Halbleiter, das sind schon sehr komplexe Moleküle. Mhm. Aber es gibt keinen Grund, warum wir die hier nicht in Europa synthetisieren könnten. Ja, also wir können das hier alles abbilden. Das heißt, wir hängen in der Tat nicht an gefährdeten Lieferketten, wie wir das momentan für Öl sehen oder wie wir es auch für die Silizium-Photovoltaik sehen.
Das ist ja, wenn man sich so teilweise jetzt die Entwicklung anguckt, ja schon ein ziemlicher Vorteil. Wie ist denn, wenn man jetzt so ein bisschen auf diese wirtschaftliche Komponente guckt, du hast es schon angedeutet, wie unterscheidet sich das denn da in der Hinsicht?
Was meinst du mit der wirtschaftlichen Komponente? Die Kosten,
also von der Kostenfrage her.
Die Kostenfrage. Das ist noch tatsächlich etwas, was sehr, sehr schwer abzusehen ist, weil die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt. Und wenn ich mir die heutige Kostenstruktur angucke, dann ist das alles andere als konkurrenzfähig. Mhm. Jetzt ist es aber so, wir wollen, also zum einen wird sich der Preis natürlich noch entwickeln über die nächsten Jahre und zwar hoffentlich nach unten, so wie sich eigentlich alle Preise nach unten entwickeln, wenn dann etwas wirklich großskalig hergestellt wird. Um wirklich Zahlen anzugeben, ist es noch zu früh. Aber wenn ich jetzt nochmal an die Anwendungen denke, die ich vorhin skizziert habe, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Fensterverschattung machen mit der Photovoltaik, das ist ja etwas, was ich mit Silizium überhaupt nicht tun kann. Das heißt, Silizium ist an der Stelle gar kein Konkurrenzprodukt. Mhm. Insofern ist die Kostenfrage dort nicht ganz so dramatisch, wie wenn ich jetzt versuchen würde, Silizium auf dem Dach zu ersetzen, was aber momentan Stand heute nicht die Idee der neuen Photovoltaik-Technologien ist.
Also ich verstehe dich so ein bisschen im Sinne von, das ist jetzt nicht die Alternative, sondern es ist tatsächlich, öffnet es mehr Anwendungsbereiche und vor allem auch Anwendungsbereiche, die mit dem klassischen starren Silizium getragenen Paneelen nicht abgedeckt werden können. Das ist ja super spannend. Du hast jetzt auch schon so ein paar Beispiele genannt, also Fassaden hast du genannt. Was gibt's denn noch? Also ich denke so auch an Mobilitätsbereich, Fahrzeugindustrie. Gibt's da noch andere Dinge, wo man sagen kann, Mensch, da könnte das doch auch noch ein gutes Anwendungsfeld sein?
Es gibt tatsächlich ein Feld, was sich gerade in den letzten Jahren entwickelt hat, was ich persönlich super spannend finde. Und das ist das, was man als Agri-PV kennt. Mhm. Da geht es im Prinzip darum, die Photovoltaik mit der Landwirtschaft zu verbinden. Mhm. Also diesen Konflikt aufzulösen. Was machen wir denn mit der wenigen Fläche, die wir in diesen dicht besiedelten Ländern wie Deutschland haben? Und die Idee ist, dass man sagt, wir machen einfach beides mit der Fläche. Mhm. Wir machen unten auf dem Boden ganz normal die Landwirtschaft und dann bauen wir unsere Photovoltaik in ausreichender Höhe oben drüber. Das wird in Teilen auch heute schon in Pilotprojekten realisiert und das kann man auch mit Silizium-Solarzellen machen. Die sind dann auf großen Ständern untergebracht und so hoch, dass man eben mit den landwirtschaftlichen Maschinen noch drunter durchfahren kann. Wenn ich jetzt aber wieder an die organische Photovoltaik denke, dann habe ich noch einen anderen Vorteil. Ich habe ja gerade schon gesagt, man kann diese Solarzellen in Fenster integrieren. Das heißt, ich kann sie teiltransparent machen. Mhm. Und wenn ich jetzt eine teiltransparente Solarzelle über meine landwirtschaftliche Nutzfläche bringe, dann kann ich die so auslegen, dass genau das Licht, was die Pflanze haben möchte, das ist im typischerweise ist das rote und das blaue Licht, weil die Pflanzen damit Photosynthese machen. Das grüne Licht wollen sie nicht haben. Das ist der Grund, warum alle Pflanzen grün sind. Sie geben das grüne Licht wieder zurück. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Solarzelle über die Pflanze bringe, die gerade das grüne Licht wegnimmt, dann bekommt die Pflanze auf der einen Seite noch alle Energie, die zum Wachstum nötig ist. Wir nehmen die Energie weg, die die Pflanze nicht braucht, können damit irgendwelche Anwendungen betreiben. Also wenn ich jetzt an Gewächshaus denke, könnte das eine Belüftung sein, eine Bewässerung oder Ähnliches. Und auch bei freien Flächen gibt es natürlich Anwendungen, wofür ich Energie brauche. Und was ich dadurch als drittes ebenfalls erreiche, ist eine Verschattung der Pflanzen. Denn wir stellen ja fest, dass unsere...
Eine Sonnenbrille sozusagen.
Ja, sowas wie eine Sonnenbrille, wenn man so möchte, für die Pflanze. Denn wir stellen ja fest, dass das Klima immer rauer wird draußen. Mhm. Es gibt immer mehr Trockenzeiten und so weiter. Und wir werden uns so oder so Gedanken darüber machen müssen, wie wir unsere Pflanzen verschatten können in der Zukunft. Und wenn ich das jetzt alles miteinander kombinieren kann, ist das eigentlich eine super Anwendung für die neuen Photovoltaik-Technologien.
Es klingt ganz schön smart, muss man sagen. Also da kommen ja wirklich so verschiedene Funktionalitäten zusammen. Das ist ja hochspannend, gerade in dieser landwirtschaftlichen Szene, wo ja die Auswirkungen des Klimawandels und andere Anforderungen auch wirklich Stresspunkte sind. Da ist man, glaube ich, dankbar für jede technologische Innovation, die das einfacher macht. Kommen wir mal so ein bisschen auch zu einem Kritikpunkt, der bei den Silizium-basierten Modulen auf dem Raum steht. Das ist diese Lifecycle-Bilanz, also wie man auf Deutsch so schön sagt, die Lebenszyklusanalyse. Wie sieht die denn bei den organischen Technologien für die Solarzellen aus?
Ich würde sagen, dass das bei organischen Solarzellen eigentlich gar nicht so sehr ein Thema ist. Mhm. Man muss sich mal angucken, wie so eine organische Solarzelle aufgebaut ist. Eine organische Solarzelle, die kann ich auf einer Plastikfolie unterbringen. Mhm. Also wenn ich so will, ich sage jetzt mal Plastiktüte, ist mein Substrat, da baue ich die drauf. Und die Solarzelle selber, die hat eine Dicke von wenigen 100 Nanometern. Das ist weniger als ein menschliches Haar. Also zum Vergleich, ein menschliches Haar hat 8 Mikrometer Durchmesser. Das sind also 8000 Nanometer. Da sind wir sehr, sehr viel dünner. Mhm. Und wenn ich so eine Plastiktüte habe, dann würde ich mich fragen, also nehmen wir mal an, die hat 10, 20 Jahre ihren Dienst getan. Plastiktüte ist jetzt an der Stelle kein guter Vergleich, wenn ich die Solarzelle drauf habe. Aber wenn ich so eine Plastikfolie habe, die hat 10, 20 Jahre ihren Dienst getan, da ist eigentlich nicht viel zu recyceln. Mhm. Also die werfe ich in den Ofen und nutze den Brennwert. Das klingt nicht nachhaltig. Also wenn man sich mal realistisch vor Augen führt, was ist denn unser Problem mit Kunststoffen dieser Tage oder mit Plastiktüten? Mhm. Das Problem ist doch, dass ich in den Supermarkt gehe, ich kaufe eine Tüte und schmeiße danach weg. Das ist nicht nachhaltig. Wenn ich die Tüte aber 10 Jahre benutzt habe, dann wird keiner mit mir schimpfen, wenn ich sie nach 10 Jahren wegschmeiße. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Solarzellen. Wenn ich die nach 10 oder 20 Jahren dann entsorge, dann ist es halt so. Mhm. Und wenn ich so eine ganz dünne Plastikfolie habe, dann ist da auch nicht viel mit Recycling zu machen. Was will man da recyceln?
Das heißt, da sind dann aber auch keine Stoffe, Inhalte mehr drin, die jetzt noch einer Sonderbehandlung bedürfen. Das kann dann wirklich, also wir erleben ja oft die Diskussion, was macht man mit den Modulen, wenn sie tatsächlich dann ihr Lebensende erreicht haben, welche Art von Recycling-Kreislauf kann man sie noch zuführen? Und das ist ja bei den Silizium-Technologien deutlich komplexer. Das ist bei den, jetzt, wenn ich es richtig verstehe, bei den organischen simpler, weil da hat man nicht diese Art Sonderkonstruktion, die es dann da noch gibt bei den anderen.
Ganz genau. Das ist alles kohlenstoffbasiert. Und da gibt es genau gar keine Probleme, dass man da irgendwelche gefährlichen Stoffe drin hätte. Mhm. Umweltgefährdend, gesundheitsgefährdend, haben wir alles nicht. Das ist auch im Übrigen ein Schwerpunkt unserer Arbeitsgruppe, die in der Forschung die organischen Solarzellen genau dahin zu bringen, dass da absolut nichts Umweltgefährdendes mehr drin ist. Ich meine, in der Forschung probiert man das eine oder andere mal aus, was vielleicht dann nicht so umweltfreundlich ist, aber für das finale Produkt wird diese Technologie umweltfreundlich sein.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich einer der Benefits, wenn man jetzt nochmal so aus der Nachhaltigkeitsperspektive drauf guckt. Aber wir gucken ja auch ein bisschen jetzt natürlich auf die größere strategische Frage, wie entwickelt sich denn diese PV-Technologie insgesamt in Deutschland, was der Industriestandort und das Thema PV so gemeinsam durchgemacht haben, hat, glaube ich, seine Auf und Abs in den letzten Jahrzehnten gehabt, muss man so konstatieren. Wie sehen Sie denn, wie gucken Sie denn da drauf? Sie sind ja da doch, sag ich mal, zwar sehr spezifisch, aber Sie erleben ja wahrscheinlich die Entwicklung dieser Technologie jetzt auch seit einigen Jahren. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Wo stehen wir da? Was ist Ihr Eindruck? Wo geht es da hin? Was sind auch die Haupttrends? Dass wir da vielleicht mal nochmal so den Bogen ein bisschen breiter spannen.
Also ich denke, die Photovoltaik ist für uns in Europa systemkritisch. Mhm. Und nicht weniger. Sie ist systemkritisch. Wir sehen das, wir hatten es vorhin schon kurz davon, wir sehen das derzeit, wie unsere Abhängigkeiten bei Öl und Gas sind. Das sollten wir uns in der Zukunft mit der nächsten Energieform nicht wieder leisten. Mhm. Wir sind bei der Silizium-Photovoltaik momentan sehr, sehr stark abhängig von China. Ist ganz richtig, hier in Deutschland ist die Photovoltaikindustrie leider weitgehend kaputt gegangen aufgrund diverser politischer und unternehmerischer Entscheidungen in der Vergangenheit, die sich als nicht so gut rausgestellt haben. Ist das alles in China? China hat den Markt für sich erkannt und hat gesagt, wir machen die Silizium-Photovoltaik bei uns groß und wir subventionieren die so lange, bis wir der Marktführer sind. Mhm. So, dagegen kann Europa nichts dagegen setzen. Wenn China sagt, sie machen mit Subventionen die Silizium-Photovoltaik groß, dann geht hier die Industrie kaputt. Mhm. Das ist halt so. Nicht schön, aber eigentlich ein Stück weit zwangsläufig. Wir müssen uns jetzt in Europa überlegen, was können wir denn in Zukunft tun, damit wir hier wieder unabhängig werden? Jetzt gibt es die Möglichkeit, wir bauen hier wieder die Silizium-Photovoltaik auf, geben da eine weitere Chance. Das wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht marktwirtschaftlich machbar sein. Also dann müsste man wirklich sagen, okay, das ist so systemkritisch für uns, dass wir von staatlicher Seite da viel Geld reinbuttern. Die andere Variante ist, dass wir eben genau nach anderen Technologien gucken, anderen Photovoltaik-Technologien, wo wir sagen, okay, da haben wir vielleicht noch eine Chance in Europa, die hier bei uns wieder groß zu machen. Und da könnte die organische Photovoltaik zum Beispiel eine Rolle dabei spielen.
Jetzt haben Sie wunderbar den großen Bogen verknüpft mit Ihrem eigenen Forschungsfeld. So soll es sein. Schauen wir mal nochmal auf das Forschungsfeld. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, wer sind denn die Akteure, die da so unterwegs sind? Sind Sie als KIT da so ein bisschen Solo-Rider oder gibt es da noch andere Institute, vielleicht auch aus dem Wirtschaftsumfeld? Wie sieht das international aus? Geben Sie uns mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das so im Alltag aussieht.
Die organische Photovoltaik war lange Zeit ein ganz großes Hype-Thema in der Forschung. Und jeder, der in Deutschland irgendwie ein Labor hatte, was auch nur halbwegs geeignet war, hat daran teilgenommen an dieser Entwicklung, nicht zuletzt auch, weil es da eine sehr großzügige Förderung gab. Diese Förderung ist irgendwann, wie das immer so ist, mit diesen Zyklen sehr, sehr stark zurückgegangen und sodass dann auch eine große Konsolidierung eingesetzt hat in der Forschung in diesem Bereich. Und ich würde sagen, es gibt jetzt in Deutschland noch eine Handvoll Gruppen, aber das sind dann große und starke Gruppen, die dieses Thema weiter verfolgen und weiter voranbringen. In Europa gibt es darüber hinaus natürlich noch einige weitere. Es gibt Firmen im Start-up-Bereich vor allem, die tätig sind. Wir haben in Deutschland 3 Firmen im Start-up-Bereich oder sagen wir mal 3 kleinere Firmen, so ganz Start-ups sind das auch schon nicht mehr, die sie vor allem Pilotinstallationen bedienen. Also wir können die Solarzellen noch nicht im Baumarkt um die Ecke kaufen, aber es gibt Pilotinstallationen, sehr beeindruckende Pilotinstallationen, die von diesen Firmen getrieben werden. Europaweit, würde ich sagen, gibt es noch mal eine Handvoll mehr. Natürlich ist dieses Thema auch bei den Chinesen auf der Agenda. Das ist wenig überraschend.
Ich wollte gerade sagen, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht.
Und an anderen Orten auf der Welt. Ja, da muss man sagen, da waren die Chinesen einfach, muss man einfach auch neidlos anerkennen, cleverer als hier in Deutschland oder Europa diese Förderung zurückging vor ein paar Jahren. Haben die Chinesen gesagt, so und jetzt setzen wir uns da drauf und machen das. Mhm. Und deswegen sind auch da viele Innovationen der letzten Jahre in Asien entstanden. Aber ich denke, hier in Deutschland sieht man langsam auch, was das Potenzial von diesen neuen Solartechnologien ist und versucht dort auch wieder Fuß zu fassen.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen fast auf der Schlusskurve. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt sagen wir mal so für unser eins Hörerinnen und Hörer, die jetzt sich nicht alltäglich damit beschäftigen, woran hakt es denn noch? Was brauchen Sie denn jetzt oder wo sehen Sie so den Durchbruch, der notwendig wäre, damit wir dann, wie Sie so schön sagten, es auch im Baumarkt kaufen können? Also es gibt ja immer so in den Technologieentwicklungen so unterschiedliche Entwicklungsphasen und auch mit den jeweiligen Herausforderungen verbundene Dinge. Lassen Sie uns da mal so Ihren Blick erfahren. Wo geht's hin? Was sind die nächsten Schritte, die es jetzt einfach braucht?
Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, ist die Skalierung der Technologie. Also im Labor können wir schon sehr, sehr viel machen. Der Weltrekord für organische Solarzellen im Labor liegt bei einem Wirkungsgrad von 20%.
Wow.
Über 20%. Das ist mehr als doppelt so viel, als man vor 10 Jahren noch gedacht hat, was man erreichen kann. Also insofern, da sind wir, glaube ich, ganz gut auf der Zielgeraden. Aber irgendjemand muss das mal in die Fläche bringen. Dass wir also wirklich dahin kommen, dass wir große Flächen mit dieser Photovoltaik-Technologie beschichten können. Und da haben wir so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Denn ich habe schon gesagt, das sind sehr spezialisierte Halbleiter, die da genutzt werden. Die müssen synthetisiert werden. Mhm. Wenn Sie mit einer Chemiefirma sprechen, dann wird die Ihnen sagen, ja, können wir schon machen, aber wo ist denn die Firma, die unsere organischen Halbleiter kauft und damit dann Solarzellen macht.
Mhm.
Wenn man mit einer Firma spricht, die in der Produktion von Solarzellen ist, die wird sagen, ja, wir würden es ja gerne hochskalieren, aber es gibt keinen Chemielieferanten, der uns eine ausreichende Menge Halbleiter zur Verfügung stellt. Und das muss sich so gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Und das ist tendenziell eine der Schwierigkeiten, auf die wir momentan gucken. Die Chemieindustrie sagt, wir investieren nicht da rein, solange wir hinten nicht jemanden haben, der damit was macht.
Mhm.
Und die Firmen, die die Hochskalierung machen wollen, sagen, ja, wir würden ja gerne, aber wir haben niemanden, der die Materialien herstellt.
Was bräuchte denn da aus Ihrer Sicht? Also das klingt ja nach so ein bisschen einem verzwickten Kreislauf, wenn man ehrlich ist.
Also wir versuchen tatsächlich aus der Forschung heraus momentan diesen Teufelskreis so ein bisschen zu durchbrechen. Wir haben zusammen mit den anderen Helmholtz-Zentren, also das KIT gehört ja zur Helmholtz-Gemeinschaft und zusammen mit den anderen Helmholtz-Zentren haben wir eine große Transferplattform gegründet, wo wir genau versuchen, diese ganzen Firmen, die in Europa sind und dort etwas beitragen können, zusammenzubringen, dass man miteinander redet.
Mhm.
Und wir als Forschungseinrichtung sind sozusagen der Kleister dazwischen. Das heißt, wenn es irgendwo hakt, wenn mal irgendwo was gebraucht wird, können wir mit Know-how aushelfen, wir können mit Charakterisierungstechniken oder was die Industrie auch immer gerade braucht, aushelfen. Und wir hoffen, dass wir über diese Plattform die organische Photovoltaik und auch andere Photovoltaik-Technologien in Deutschland, in Europa wieder flott machen können. Mhm. Wir haben es schon geschafft, dass diese Plattform, also sie wird wirklich sehr gut angenommen von Firmen. Wir haben da über 50 Partner inzwischen aus der Industrie. Das ist die größte Plattform in Europa, die Firmen zusammenbringt, um diese Technologien in den Markt zu pushen. Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, da gilt es Daumen drücken und das tue ich persönlich und ich glaube viele Hörerinnen und Hörer, dass das zu einem Erfolg wird und das auch wirklich in den Größenordnungen und Skalen, die es dann auch braucht, um sowas, um so eine Technologieentwicklung voranzutreiben, dann jetzt auch in den nächsten Jahren funktioniert. Ich bin jetzt leider schon ein bisschen auf der Ziellinie mit Ihnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch einige Runden drehen und ich hoffe, und das ist auch so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts, dass die Hörer auch Lust haben, sich mehr damit zu beschäftigen. Und weil wir Ihnen natürlich ein paar Hinweise geben wollen, wo Sie sich da auch noch weiter mit beschäftigen können, würde ich Sie gerne noch fragen, ob es etwas gibt, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Also gerne eine Zahl, ein Daten, ein Fakt, den Sie sich nochmal so merken können und dann aber auch irgendwie eine Lese- oder Hörempfehlung, wo man dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, ein bisschen recherchieren kann. Da sind wir immer offen, was genannt wird, aber wir sammeln das dann auch und publizieren das dann auch nochmal im Jahresabstand und es wird auch fleißig genutzt, so von den Hörerinnen und Hörern.
Ich glaube, es gibt nicht die Quelle, die ich empfehlen kann für die organische Photovoltaik, aber man findet im Internet sehr, sehr viel, wenn man sucht. Wer möchte, kann auch gerne bei uns auf die Homepage gehen von der Arbeitsgruppe. Uns findet man auch sehr schnell im Internet. Und auch dort haben wir sicherlich einige Informationen, die weiterhelfen oder die auch weiterverweisen. Wenn es ein Statement gibt, was ich sozusagen den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würde, würde ich gerne nochmal 2, 3 Schritte zurückgehen und nochmal so ein bisschen von außen da drauf gucken. Es gibt wahnsinnig viele Diskussionen derzeit in der Politik, aber auch in der Bevölkerung, was die Energiewende angeht. Und ist das jetzt gut so, wie man es macht oder kommt das mit zu vielen Restriktionen daher? Jeder kennt diese Diskussion. Und ich sage immer, hey Leute, schaut doch mal aus einem anderen Winkel da drauf. Energiewende kann richtig Spaß machen. Wenn wir uns angucken, was möglich sein wird in Zukunft, zum Beispiel mit diesen neuen Photovoltaiktechnologien, nicht nur, aber auch mit diesen neuartigen, modernen Photovoltaiktechnologien, dass ich auf einmal Photovoltaik als Designelement in einer Fassade verwenden kann, dass ich es nutzen kann, um Pflanzen draußen zu beschatten, dass ich es für mobile Anwendungen nehmen kann, weil die künftigen Solarzellen einfach nichts mehr wiegen, weil ich sie eben auf Folie herstellen kann. Das heißt, wenn ich im Campingurlaub bin, eine Plastikrolle zum Ausrollen, wo die Photovoltaik drauf ist, nimmt jeder gerne mit. Da gibt es so viele tolle neue Möglichkeiten und ich glaube, das ist viel mehr das, wie wir auf die Energiewende blicken müssen, dass wir die Möglichkeiten sehen und nicht die eingefahrenen Gewohnheiten, die in Zukunft so vielleicht nicht mehr gewiss sind.
Das ist doch mal ein wunderbarer Appell an die Freude an Innovation und was Innovation zu einem vielleicht besseren Leben beitragen kann. Ich glaube, das Beispiel mit dem Wohnwagen verfängt, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich finde das super spannend. Vielleicht verabreden wir uns mal nochmal in 2 Jahren. Dann gucken wir mal, was sich so getan hat. Ihr Stand heute, wahnsinnig toller Einblick. Vielen, vielen Dank. Wir drücken Ihnen all die Daumen für Ihre Forschungsarbeit, für die Plattformvernetzung und hoffen, dass das einen erfolgreichen Weg nimmt. Nicht nur für die Wohnwagenfahrer, sondern für uns alle. Dann hoffentlich neue Anwendungen entstehen, die dem Klima und uns dann auch nützen können. Vielen Dank dir.
Herzlichen Dank, sehr gerne.
Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.